Herzlich willkommen bei
«Tech du Mächtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 296 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Luca Fontana.
Hallo.
Und Michel Brändle.
Hallihallo.
Wir reden heute über die neue Xbox, die Microsoft, ja, ich sag's mal, offiziell enthüllt hat, unter dem Namen Project Helix. Dann über PlayStation, wo, also Sony respektive, wo dynamische Preise eingeführt hat. Das haben sie uns abgeschaut. Dann über Entlassungen bei EA, das haben sie nicht uns abgeschaut. Und das Tillyverse von der Tilly Norwood. Das ist keine Pornodarstellerin. Wirklich, der Name klingt wie eine Pornodarstellerin.
Da hat es wahrscheinlich von Pornos abgeschaut.
Ja, vermutlich ist das einfach der AI-Prompt gewesen, irgendwie. Wo, ja, genau, das... Das Ende der Menschheit wird jetzt einfach weiter ganz laut eingeläutet. Dann im Big Screen positiver mit der zweiten Staffel von One Piece. Das sieht zumindest positiv aus, was ich dort dazu gesehen habe. Und dann sehen wir, wie viel Schnuff denn Marathon hat, das neue Game von Bungie. Okay, schauen wir doch in die News rein.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, momentan reden wir da gefühlt jede Woche über neue Xbox, aber wir können auch nicht dafür, dass die ständig Leute ausstellen, neu einstellen, hat man alles Gefühl, jetzt cancelt es wieder alles und dann machen sie wieder eine Kehrtwende und sagen, doch, sie kommt. Und sie kommt 2027, zumindest sollen 2027 die Entwickler schon die ersten Alpha-Versionen von dieser Konsole bekommen. Mir ist ehrlich gesagt nicht ganz klar geworden, was mit dem gemeint ist, ob das... Es gibt ja normalerweise kommen die Entwickler ja Dev-Kits über, oder? So Entwicklungsgeräte, um Games zu machen. Und jetzt haben sie von Alpha-Konsolen geredet. Darum, ich bin einfach, was hast du das Gefühl, Domi, kommt denn die dann auch in diesem Jahr? Vermutlich ja nicht, oder?
Ja, so wie das tönt, eher nicht, ja. Aber ich habe das Gefühl, jetzt so vom sonstigen Timing her und wie lange sie schon über die Xbox reden, hat es eigentlich Sinn gemacht, wenn die nächstes Jahr kommt.
Gell? Ja. Irgendwie ist es komisch. Aber ich habe auch versucht nachzuschauen, wie amigs die Vorlaufzeiten sind. Ich habe nicht so zuverlässige Infos gefunden. Weißt, wenn amigs Dev-Kits verteilt werden, weil sind ja natürlich, reden ja nicht alle gerade öffentlich über das, was die bekommen haben. Aber ich habe das Gefühl, so ein Jahr vorher, gewisse vielleicht mal zwei, aber ich habe das Gefühl, das ist so der Zeitrahmen. Also, aber das, um ein Jahr herum, von dem her noch ein bisschen abwarten. Aber genau, angefangen hat es eigentlich mit Asha Sharma, das ist jetzt ja die neue Chefin über Microsoft Gaming, wo der Phil Spencer abgelöst hat. Und sie hatte dann eigentlich schon eine Woche, nachdem sie den Job übernommen hat, hat sie auf Social Media eben geschrieben, ja, die neue Xbox kommt, sie sagt da fleissig am Arbeiten, Project Helix ist der Titel und das war vermutlich der grösste Knüller, den man auch schon ein bisschen gemunkelt hat, aber sie wird offiziell PC-Games und Xbox-Games abspielen. Das bedeutet ja, dass sie wirklich eigentlich sozusagen, es ist eigentlich ein PC mit... Halt, ja, mit der Xbox-Oberfläche, wo ja jetzt ist ja gerade die GDC, oder? Die Game... Developer Conference und dort ist Xbox, also Microsoft auch rum gewesen und haben unter anderem den Gaming Mode, den neuen, der, wo auf dem, wo für Handhelds gedacht ist, für Windows Handhelds, wo du kannst aktivieren, oder, damit die Oberfläche wenigstens ein bisschen besser optimiert ist für Handheld, oder, die Windows-Oberfläche. Und die kommt jetzt auch für normale Windows-Geräte, oder? Also ja. du hast jetzt auch schon über so Umwege können machen. Und dann im April soll es für alle Windows 11-Geräte kommen, eben in selected regions, also nicht unbedingt.
Also eben am Ende des Tages soll sich einfach alles wie eine Xbox anfühlen, wo Microsoft mit Gaming macht, egal wo, wie. Und darum macht der Schritt eigentlich schon Sinn, oder?
Genau, auch wenn es jetzt vermutlich jemand, der Desktop nutzt, nicht unbedingt braucht. Es spart ja eigentlich ein bisschen Ressourcen, oder? Also der Gaming-Mode ist ja wie so eine abgespeckte Version, eben halt Handheld optimiert. Das ist jetzt als Desktop-User nicht das Geilste, aber es tut dir halt nicht alle Prozesse laden, die sonst Windows laden und dann sparst.
Aber ich meine auch der Schritt mit Project Helix irgendwie, oder? Das ist so wie, es macht keinen Sinn mehr, die zwei Welten zu trennen. Microsoft will einfach, dass alles eins ist. Aber ich verstehe trotzdem nicht, was der Businessplan dahinter ist und wie der aussieht. Wenn ich so eine Project Helix-Konsole, wie auch immer das sie wird heissen, das freue ich mich auch schon auf einen neuen beschissenen Namen. Microsoft ist so schlecht
im Namen. Ich freue mich mega auf der Reveal.
New Xbox Series X.
Double X.
X. Double L. So irgendetwas.
Alpha Double A.
Ja, aber wenn ich so eine bei mir daheim habe und Zugang zu meiner Steam-Bibliothek habe, wieso sollte ich jemals wieder etwas über Xbox kaufen? Und wie verdient Xbox dann etwas an dieser Konsole? Das verstehe ich immer noch nicht. Wie das am Schluss so aufgeht.
Gut, ja, sie verdienen natürlich, weil du ihre Games kaufst. Und da die Asha Sharma hat ja schon auch wieder so ein bisschen durchblicken lassen, dass man wieder zurück will zu Exklusiven. Es ist halt eben... Weißt du nicht, was ist Liebebekenntnis? Was sagt man jetzt einfach?
Aber auf der GDC haben sie auch Slides vorgestellt, wo explizit PS4, PS5 und Switch als Teil vom Xbox-Ökosystem sind gelistet worden, sozusagen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da jeweils wieder irgendwie etwas in die Richtung kommt.
Aber so, könnte es nicht auch sein, dass jetzt, wo es den Desktop-Modus macht, also eben, dass es noch quasi handheld und am PC gut läuft, dass das noch ein mega Vorteil ist für alle Sorten Konsolen und das noch quasi wie die Software halt weiterhin verkaufen. Ich meine, sie sind ja eher eine Firma, die Software verdient.
Hey, der Punkt ist einfach, dass genau ihre Strategie war, wir wollen einfach unsere Sachen überall verkaufen. Aber das Ding ist ja immer der Nachteil, wenn sie ihre Games auf Steam und PlayStation verkaufen, dann müssen sie 30% vom Gewinn, vom Verkaufspreis abdrucken. Oder? Mhm. Und PlayStation hat ja jetzt offenbar gerade so einen anderen Schritt gemacht und jetzt gefunden, okay, es rendiert offenbar uns zu wenig, unsere Games auch bei PC zu verkaufen, wo man eben nicht das ganze Ökosystem kontrolliert und den ganzen Preis können einsacken und lieber wieder zurück auf Exklusive gehen. Also die finden das offenbar besser. Und bei Microsoft, ja, ist halt die Frage, oder? Was am Ende, was bei der Gleichung auf der anderen Seite rauskommt, oder? Ob du einfach mehr Geld machst, wenn du mehr Leute erreichst. Dafür allen Plattformen musst du ihre Prozent abdrucken. Oder ob du einfach wieder auf eine kleinere Community zurückgreifst und dafür den ganzen Preis, das Geld kannst einsteigen. Kompletten Deckel zumachen können sie eh nicht mehr. Also ja, das glaube ich irgendwie ja, auch nicht.
Aber ich frage mich noch, wie teuer das die dann auch wird sein, wenn es wirklich so ein PC-Hybrid wird, wo, wie sie sagen, oder einfach wahnsinnig leistungsvoll soll sein. Und Path Tracing haben sie doch auch erwähnt, dass das wird können und die neuesten AMD-Chips, bla bla bla. Also das wird wahrscheinlich auch extrem teuer werden, nehme ich jetzt mal an. Für eine Konsole, für Konsolenverhältnisse.
Hey, also ich meine, alles, was da, eben, es hat da der Jason Ronal, das ist der Vize of Next Generation Xbox. Hey, die sind so viele CEOs und Vizes.
Und Vice Presidents.
Und verschiedene, ja, aber jedenfalls der hat eben genau über die verschiedenen Sachen geredet, eben irgendwie Deep Texture Compression. Also weißt du, dass sie... Das ist eines ein grosser Bestandteil, der Rechenleistung braucht, die Texturen laden. Und das ist tatsächlich etwas, hat ja PlayStation mit den schnellen SSDs, dass man Texturen viel schneller kann streamen kann. Die wären ja nicht irgendwo die Streams wirklich von der Festplatte. Und jetzt auch, das gibt es bei Windows auch mit Direct Storage. Da wollen sie das extrem verbessern, damit das wirklich alles direkt in den SSD reinfliessen lassen und eben die nächste Generation von FSR, genau. FSR Next oder irgendwie so. Aber eben all das ist ja AMD-basiert und PlayStation ist das ja auch wieder. Darum, dort gehe ich eh davon aus, die wird das alles auch können. Vielleicht ist sie dann einfach nicht so ein bisschen weniger leistungsstark. Aber es ist wirklich so. Ich kann mir es nicht vorstellen, wie man das Ganze positioniert, wo irgendwie eben kostet es über 1'000 Franken, dann ist es einfach schon sehr nischig irgendwie, oder?
Ja gut, mit dem Steam Deck hast du auch etwa 800 Stutz, oder? Dann wäre es so ein Tick drüber.
500 oder so. Also, ich meine, du,
es sind nicht 800 am Anfang, weißt du, so bei Release. Also klar geht es dann noch ein bisschen ab.
Ja, ich weiss es. Also ich meine, das ist noch portabel, hat ja noch Display und so. Das macht es ja dann auf eine Art teurer. Ich weiss nicht ganz, was die Preise sind, die verschiedenen. Es hat ja 3 Modelle gegeben. Dort hat sich dann aber auch herausgestellt, das teuerste hat sich mit Abstand am besten verkauft.
Ja, eben, siehst
du. Sie haben dort auch gemeint, sie müssen das günstigste wird besser und dort haben einfach alles teurer wollen. Einfach, aber das ist nicht so ein riesen Markt, wie du so ein Multimillionenmarkt ist das noch nicht, oder? Wie ein Xbox.
Nein, ja, das ist mega nischig.
Oder ein PlayStation. Also man hat ja ein paar Millionen, die Steam Deck, aber nicht 30 Millionen oder 50 oder 80. Oder?
Darum, eben darum hätte ich gesagt, dass wahrscheinlich schauen, dass auch die Software auf allen Sorten Konsolen gut läuft. Dass sie einfach so, ja, wir haben eine eigene Konsole, aber das ist gar nicht unser Fokus, sondern wir schauen nur, dass es auf unserer Konsole gut läuft, so als Prototyp. Und nachher verkaufen wir einfach die Software an andere Handheld-Hersteller. So ein bisschen in dem Stil. Das finde ich, würde am meisten Sinn machen.
Ja, gut, aber eben, dann hast du auch wieder das Problem, dass die Leute das einfach auf Steam dann kaufen, oder? Weil wieso sollen sie es, die Leute, es gibt immer noch keinen Grund, oder wenn alle, das ist schon so, genau, wenn alle, wenn es ganz viele Handhelds gäbe und die alle würden Windows benutzen und genau, alle würden sie im Windows Store kaufen, voll easy für
aha, Microsoft. Du meinst, wie sie, ja gut, die Frage ist, wie teuer das Software verkaufen oder halt wie das so dort aussieht, dass es gleich noch rendiert, aber ich weiss, was meinst du, ja voll.
Ist ja, nein, es ist einfach, genau, die Leute kaufen es einfach, ja, voll. Kauft einfach weiterhin bei Steam, oder?
Ja, das
und
stimmt.
Das ist einfach kein klarer Plan ersichtlich, was sie da, was sie da wollen. Sie haben ja noch gesagt, es ist ja 25 Jahre Jubiläum von der Xbox dieses Jahr. Und dort wird es dann noch ein paar alte... Sie haben ja eh schon relativ viel Abwärtskompatibilität und es gibt dann offenbar eine neue Möglichkeit, um alte Games zu spielen. Auch PC-Games haben es erwähnt. Darum, ich bin nicht ganz daraus gekommen, jetzt einfach irgendwie... Weißt du, Age of Empires 1 oder irgendwie so auf der Xbox? Ich bin gar nicht sicher, ist das mittlerweile dort nicht eh schon verfügbar?
Das 2 ist auch sicher verfügbar als Konsolenversion, ja.
So viel mehr PC-Games von Microsoft, weil von Xbox kann es ja nicht sein, die gibt es ja schon auf der Xbox. Darum ja. PC-Games von Microsoft oder so, eh bin ich ganz rausgekommen. Aber, hey, ja, es bleibt spannend, aber wirklich, ja, bin so gespannt, wo das hinführt. Auch ich bin auch sehr gespannt natürlich, was PlayStation wird, wie PS6 wird aussehen, was die wird kosten. Ob die können...
Ja, meine, eben, die PS5 Pro, wie teuer ist die im Moment? Ich weiss, es gibt gar nicht mehr. Ich schaue schnell bei uns nachher.
Die Preise gehen nicht runter.
Ja, nein, eben. Darum ist es mir schwer vorzustellen, dass die dann wird einen speziell attraktiven Preis anbringen.
So 700 Stutz würde ich mal, also jetzt im Moment ist es 661, aber ich nehme mal 700 ist so der, also da kannst du sicher davon ausgehen, dass PS6 nicht billiger wird sein als PS5 Pro, oder?
So.
Das heisst, da sind wir vielleicht wieder schon bei 800 Stutz, das heisst, Xbox, die noch leistungsfähigere Hardware verbaut hat, ist wahrscheinlich schon richtig 1000 irgendwann mal.
1000 so, ist schon happig, eben. Und als PlayStation-User sagst du dann, vielleicht holst du die, aber vielleicht bleibst du eben wieder sehr lang mit der PS5, oder?
Das ist halt ja, das habe ich auch so wie gelesen, dass es vielleicht ein Grund ist, wie so das PlayStation wieder zurückgeht zu exklusiven Spielen, um einfach so ein bisschen vorbereiten auf die nächste Generation, weil so gefühlt freut sich irgendwie niemand drauf, dass mal wieder neue Konsolen kommen, weil why? Also es ist so wie, es fühlt sich immer noch an, als wäre ich vielleicht liegt es so an Corona, die wir erlebt haben oder so, aber es fühlt sich an, als wäre das gestern gelauncht und das könnte man die wirklich geilen Exklusivtitel für PS5 an ihrer Hand abzählen. Und irgendwie es ist so völlig surreal, schon über die nächste Generation zu reden, wo doch die jetzige sich immer noch nicht so richtig fertig anfühlt. Das ist eine ganz komische Situation.
Ich finde halt einfach, seit die Konsolen keine wirkliche Revolution mehr sind, ist halt einfach auch die Vorfreude gar nicht gross, weil ich komme ja nicht mehr als mehr Leistung über. Es ist nicht so, der Controller kann nicht mehr...
Der Controller bleibt ja für immer gleich, haben wir festgestellt.
Ja, genau. Und dann ist es wie so, es gibt noch ein paar Gimmicks, man auch Switch 2, oder? Also,
ist genau das Gleiche, ja.
Nein, dort finde ich, könnte jetzt schon mal noch endlich am Akku arbeiten, was ist
nein,
das?
Nein, aber ich meine, die hat die Maus-Features und so, aber wenn jetzt, das haben die meisten auch schon wieder vergessen, oder? Und sonst ist sie identisch zu der Vorgängerin eigentlich.
Ich finde ja traurig die Vorstellung, dass Nintendo wird wahrscheinlich für immer bei diesem Switch-Konzept bleiben. es funktioniert einfach. Es ist so eine, und niemand anders bedient so, wie sie es bedient. Und es das ist schon krass, für die nächsten Jahrzehnte, habe ich das Gefühl.
Ich meine, Nintendo ist schon oft, machen sie es dann gleich nicht so, wie man es erwartet.
Ja, aber manchmal machen sie wieder random Zeug. Also was manchmal wieder einfach so Hardware raushauen, wie irgendeinen Stream, wo sie wieder Games vorstellen, bist du mal einfach so, warum gibt es einen Gameboy jetzt, wo man kann die Cartridges wechseln und dann kannst du Pokémon-Musik damit hören. Also ist einfach so.
Irgendwie ein Track oder irgendwas.
Ja, voll, einfach so.
Shit, ja, das machen sie sicher weiterhin, aber einfach eben Switch 3 anders wird, ja, who knows.
Switch DS. Bin man noch dafür.
Ja, genau, zurück zu Double Screens.
Ja, unbedingt, das fände ich so geil.
Könntest du doppelt den Preis verlangen, weil es zwei Switches sind. genau, kommt, bleiben gerade bei Preisen. PlayStation, also Sony hat dynamische Preise eingeführt. Was erwartet uns da, Tommy?
Genau, sie sind am Testen. Eingeführt sie sind noch nicht. Das hat seit PS Prices herausgefunden, das ist so eine Seite, wo Rabatt und Preise von Spielen in die verschiedenen Regionen zu tracken im PlayStation Store, aber auch auf anderen Stores. Ich sehe, es hat auch Nintendo Switch 2 Abteilung, also dort kann man auch schauen, ja, wie entwickeln sich die Preise zu einzelnen Spielen und kann sich wahrscheinlich auch Alarm setzen und so. Und die haben Zugang zur API von Sonys PlayStation Store und die haben herausgefunden, dass in mittlerweile relativ viele Regionen so Identifikatoren für Experimente im Store drin sind. Und das haben sie dann weiter untersucht und haben herausgefunden, dass Sony eben tatsächlich mit dynamischen Preisanpassungen Experimente durchführt. Ich habe nicht herausgefunden, ob das in der Schweiz auch so ist. Zudem habe ich nichts gefunden, aber ich weiss zum Beispiel, dass in Deutschland ist es bestätigt, dass es so ist. Dort gibt es Preisdifferenzen von etwa 12%, also Beispiel. Spider-Man 2 kostet im Normalpreis 80 Euro und der experimentelle Preis, der billiger ist, ist etwa 70 Euro. So. Es gibt auch für God of War Ragnarok, Stellar Blade, aber auch für Third-Party-Spiele, also Sachen, die Sony nicht direkt published, haben sie da andere Publisher eingeladen, um an diesem Experiment teilzunehmen. In den USA sind der Rabatt sogar bis zu 27,8%.
Das ist heftig. Ja, heftig, ja.
Zum Beispiel bei Helldivers 2, wo normalerweise 40 Dollar kostet, kostet jetzt 29 Dollar im experimentellen Preis. Und wie das funktioniert ist, das ist accountbasiert. Das heisst, Luca, wenn du dich einloggst, siehst du vielleicht einen billigeren Preis bei Helldivers, als ich das sehe.
Sehe ich auch ein anderes Teaser-Bild, oder?
Ja, das weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Das nervt mich bei Netflix so, jedes Mal, wenn ich mich einlogge. Und bei unserer Seite. genau, aber bisher war es so, dass die Preise nur gegen oben korrigiert wurden in den experimentellen Dings. Jetzt hat aber, das ist eine neue Entwicklung, die USA sind in das Programm eingeführt worden, also in das experimentelle Programm, und dort ist es jetzt tatsächlich so, dass die Preise in beide Richtungen getestet werden, also dass Games auch teurer angezeigt werden. Also Luca, wenn du dich einloggst und nach GTA 5 suchst, kann es sein, dass das zum Beispiel 3 Dollar teurer ist als bei mir. Also relativ kleine Differenzen im Vergleich zu dem Rabatt, den du gegen alle bekommst, aber sie testen auch, inwiefern sind die Leute bereit, mehr zu zahlen, situativ.
Weiss man auch, wie, also warum der Preis jeweils angepasst wird? Also beispielsweise, wenn man von einem Handy statt von einem PC geht, schaut, oder wenn es mehrmals kostet. Tausend
Faktoren haben.
Da weiss man wie nicht.
Keine Ahnung. Okay. Vielleicht auch Leute, die tendenziell mehr ausgeben im Store, die bekommen teurere Preise, weil die kaufen eh.
Das so ist
geil. Ja. Aber die noch mehr Blüten lassen.
Ja, das ist schon krass. Ja, sicher. Das ist heftig.
Und also im Moment ist es ein Experiment. Es ist noch nicht sicher, dass es wie fix ein Teil vom PlayStation Store bleibt. Aber die werden sicher ihre Schlüsse daraus ziehen. Und eben vielleicht werden die Experimente weiter ausgebaut und die anderen Regionen auch mal gegen rauf getestet. Aber achtet euch mal drauf, falls ihr irgendeinen komischen Preis seht. Fragt mal einen Kollegen oder Kollegin, wie es bei ihnen aussieht, und tut es mal abgleichen, um das Auge drauf zu behalten.
Hey, ja, wunderbar, wie sie es machen. Weil wir haben es ja eben, bei uns gibt es das ja auch
seit 2021.
Ah, okay.
Schon. Also noch nicht so lange, aber bei uns ist es nicht so persönlich konnotiert. Das finde ich eigentlich mega schön.
Ja, genau. Also das, was im Galaxus-Shop und im Digitec-Shop passiert mit dynamischen Preisen, hat eigentlich nichts mit dem zu tun, genau, was PlayStation macht. Weil die dynamischen Preise, die es in diesen Shops gibt, sind abhängig von Marktfaktoren, also Konkurrenzangebot, Währungsschwankungen, Einkaufspreise, die der Shop hat bei Lieferanten.
Genau.
Und es ist aber so, dass jeder Account den gleichen Preis sieht in diesen Shops und nicht, dass irgendwie am Lukas ja teurere Produkte sieht, als ich das sehe. Und das ist einfach so eine, ja, so eine automatisierte Preisanpassung. Und das, was Sony macht, ist so ein bisschen shadier, würde ich jetzt mal sagen. Also vor allem bei digitalen Produkten. Es gibt ja keine Nachfrage, die knapper wird. Digitale Produkte sind unendlich verfügbar. Und es ist einfach so, ja, sie machen es, wo sie es können. Oder?
Also bei Gamecodes, bei seinen Reviewcodes, sind doch die immer knapp irgendwie. Die kommen auch voll unendlich Druck. Da haben wir leider zu wenig. Ja,
also. Aber ja, wie findet ihr das? Ja,
also sympathisch
ist es nicht. Nein. Ja. Also vor allem wirklich so auf Personen, eben das mit der Knappheit, finde ich, ist ein gutes Argument. Man kennt das ja schon seit Ewigkeiten auch aus der Flugindustrie. Mhm. Wenn du Flüge gehst, buchen, wenn es weniger Platz hat, werden es teurer. Oder wenn du fünfmal am Tag gehst, schauen, dann deine IP-Adresse gespeichert wird, dann heisst das, du hast wirklich Interesse an dem Flug. Und dann wird es jedes Mal ein bisschen teurer.
Aber das könnte auch sein, dass sie es so machen im Store, ja, wer weiß.
Aber eben, das ist das, was ich gedacht habe, wenn du es mehrmals anschaust und so, ja.
Aber eben, die Flugplätze sind auch begrenzt, oder? Also da kannst du mit dieser Knappheit natürlich spielen. Bei so etwas Digitalem eigentlich nicht. Der einzige Grund ist wirklich einfach mehr Geld.
Ja, vor allem bei uns ist es ja so, dass es so anpasst, dass es wie eben so im Markt konkurrenzfähig ist. Also das heisst, wir setzen die Preise ja teilweise so ein bisschen drunter setzen. Ich glaube sogar, dass wir dort da eigentlich bessere Preise können anbieten können. Und bei Sony klingt es ja so ein bisschen danach, dass sie möglichst viel Geld damit rausholen wollen.
Also ich meine, ja, beides ist ja möglich. Also eben, sie tun sie auch nach oben, sie schauen ein bisschen...
Ja, eben, sie machen Jeans beides, ja voll. Mhm.
Oder können wir jemanden dazu bewegen, der sonst nie Geld ausgibt, wenigstens etwas auszugeben? Oder eben, können wir ein bisschen, also es macht sie beide richtig. Es kann die natürlich einmal kannst du Glück haben und es kannst du tatsächlich mal gut für, aber es ist einfach so, es fühlt sich so unfair an.
Wirklich, ja, vor allem mit der persönlichen Konnotation. Genau, so. Das finde ich richtig lässig.
Wenn es für alle der gleiche Preis ist und es wird halt ein bisschen nach Markt und nach Situation.
Dann finde ich es eben easy.
Okay, das ist Online-Shopping, das kennen wir, das kennen da, das ist Zukunft, das ist normal, das ist dynamische Preise, das ist nichts mehr Neues. Aber dass es wirklich auf die Person selber geht, in etwas, das du nicht einmal mit Knappheit kannst begründen oder so.
Ich finde auch das, dort hat man das Gefühl, also weißt, auch wir machen die dynamischen Preise, die haben wir ja nicht gemacht, einfach um den Leuten das Zeug billiger machen, also weißt, aus Freundlichkeit, sondern logisch, es ist ja ein gewinnorientiertes Unternehmen und im Endeffekt wird man mit dem mehr Gewinn machen, also, da bin ich ziemlich sicher. Wir sind ja nicht involviert mit dem, aber das ist sicher die Überlegung. und da wird es ja nur darum gehen, wie kann man mehr Geld verdienen. Und ich finde auch, da fühlt man sich einfach ein bisschen verarscht, wenn der Domi dann sagt, ich habe es für 70 Stutz gekauft. Und ich so, ja, bei mir ist 80. Das ist einfach die typische Frage.
Gut, aber das passiert lustigerweise bei uns auch, wenn die Leute nicht so schauen. Also man sieht ja zum Glück inzwischen eben so ein bisschen den Preisverlauf. Irgendwie unten dran kannst du ihn ja öffnen. Dass du weißt, ob der Preis schon mal höher war oder tiefer. Aber es gibt immer noch Leute, die es irgendwie teurer kaufen und die anderen viel billiger. Und dann fällt ihnen da irgendwann später mal auf so und findet es voll unfair.
Ja, sicher. Aber
das ist dann halt auch wieder.
Aber in dem Moment, wo du es gekauft hast, ist es für alle die gleiche Preis.
Vor allem, es geht nicht ums Gerät, es geht nicht um den Standard, wo du bist und auch nicht, wie viel Mal, dass du das schon angeschaut hast. Ich finde, dort könnte man schon ein bisschen so einschränken, dass es
wirklich für alle ist. Ich sage, das kommt.
Ja, wenn es funktioniert, natürlich.
Etwas, wo nicht viele Leute checken, dass es überhaupt da ist. Darum wird der Aufschrei nicht so gross sein. Ich meine, jetzt hat es ja auch niemand gecheckt. Ich habe gesehen, es läuft schon seit 4 Monaten, das Experiment. In den letzten Wochen ist es irgendwie öffentlich geworden, dass da überhaupt irgendetwas passiert ist. Mehr als 50 Regionen ist es mittlerweile, 190 Spiele, die in diesem Experiment drin sind. Darum habe ich das Gefühl,
sind nicht alle Spiele dabei, also sie schauen
das nicht ausmachen. Ich glaube, da müssen sie ja die Erlaubnis von der Publisher einholen, oder wenn sie so etwas machen.
Ja.
Sonst,
alles klar.
Sonst bekommen die dann den Hate ab, wenn jemand merkt, irgendwie, was weiß ich, Assassin's Creed ist teurer bei mir als beim anderen.
Und vor allem, es ist teurer heute Nachmittag als noch heute Morgen.
Je nach Publisher ist dann der Hate schon verdient. Zum Beispiel wie bei EA. Die haben ja letzten Herbst schon das Battlefield 6 rausgekommen. Das erfolgreichste Battlefield, das es je gegeben hat. Ist auch wirklich eine Riesennummer gewesen. Er hat ja auch wirklich das Call of Duty hinter sich gelassen. Ich glaube, bin ich sicher zum ersten Mal überhaupt. Mhm. Aber wirklich durchs Band ein Erfolg. Und darum haben sie jetzt gefunden, jetzt entlassen sie Leute in diesen Battlefield-Studios.
Macht Sinn.
Und zwar IGN hat über das berichtet. Offiziell ist es, glaube ich, nicht. Und sie haben auch nicht genau gesagt, wie viele Leute sie dort entlassen. Aber also, es betrifft wirklich all die Studios dort. Es sind ja mehrere, oder? So Criterion, DICE, Ripple Effect, Motive Studios. Alle die. Und es ist schon noch speziell, oder? Das Game hat sich irgendwie in 3 Tagen 7 Millionen Mal verkauft. Und
hat ja gerade nicht Procopia überholt.
Ja gut, ja, jetzt ein bisschen mehr. Das ist
nein, sorry.
Die Community noch ein bisschen grösser als die Wie viele Switches sind mittlerweile verkauft worden?
Ich glaube, 20 Millionen sind wir
mittlerweile. Ach krass,
also 10% der Leute haben innerhalb von wenigen Tagen Pokémon Pokopia gekauft. Aber ja, Battlefield war ja überall draussen.
Mega krass. Genau.
Aber auch ein Riesenerfolg. Ja, das ist schon krass und es fühlt sich so dreckig an, irgendwie so ein Riesenerfolg. Als wäre es egal, wie erfolgreich es ist, die Entlassungen wären eh passiert, um Geld zu sparen. So
ja, ich denke mal, das ist ja richtig scheiße, für wenn du dort schaffst und denkst so, normalerweise so, hey, ja, wenn etwas erfolgreich ist, wenn du es gut gemacht hast, dann bist du safe, oder? Und sonst wirst du halt entlassen, das ist auch mega kacke. Aber dann hast du wenigstens so einen Punkt, wo kannst du dran arbeiten. Und wenn du einfach so mega erfolgreich bist und nachher so, ah ja, aber sorry, ich möchte gehen. Dann es willst du doch für gar nichts mehr arbeiten.
Hey, es ist nie genug.
Also, ja, genau.
Ich kann übrigens, das andere Beispiel ist ja Epic, wo ja Preise für die V-Bucks erhöht bei Fortnite. Weil sie müssen das irgendwie finanzieren können. Verdammte Game druckt Geld. Und sie finden, es ist eben schwierig, wir brauchen jetzt... Es braucht ein bisschen mehr. Wir sind so arm. Das ist unglaublich.
Ja, Manager können ihm so fette Partys machen.
Das ist nie genug, oder? Und da irgendwie auch. Und ich meine, eben, das ist irgendwie 700'000 gleichzeitige Spieler gehabt, Peak und so. Jetzt sind es noch so bei...
Nur auf Steam, oder?
Ja, genau, nur Steam. Weil
also, wenn man sich dann überlegt, auf den anderen Plattformen...
Sind vielleicht noch mehr, oder?
Wahnsinnserfolg, ja.
Eben zum Vergleich, bei Steam kann man es dann eben gut vergleichen. Dort hat jetzt zum Beispiel... In den letzten Tagen hat es noch so knapp 70'000 gehabt. Das ist immer noch ein guter Wert. Marathon hat ja jetzt 88'000 gehabt im Peak.
Im Peak,
das ist jetzt auch schon wieder so ein bisschen Richtung 60'000-50'000 unten. Aber das ist immer noch eine sehr gute Zahl. Und es ist schon so, die... Bewertungen sind ein bisschen gesunken. Also ich habe gesehen, auf Steam ist jetzt nur noch mixed. Sind Season 2 verschoben, zum irgendein Feedback umsetzen. Sind ja noch der Battle Royale Free-to-Play. Sind sie mal wieder versucht mit einem Battle Royale Battlefield. Das klappt irgendwie nicht. Da der Red Sack. Und der ist von mixed mittlerweile sogar mostly negative. Und genau, EA wird ja eben, haben wir auch schon darüber geredet, die werden ja übernommen von so einer Investorengruppe, unter anderem von den Saudis. Mm. Und bei 2025 hat es eben auch so einen Bericht gegeben von EA, dass sie 100 Millionen Spieler abzielen oder erwarten für das Battlefield. Das ist sozusagen, das möchten sie erreichen. Ja. Und ich meine, 100 Millionen, das ist einfach utopisch. Also zum Vergleich, Battlefield 2042, der Vorgänger, das hat 22 Millionen gehabt. Und das Battlefield 1, das war wirklich ein richtig erfolgreich. Es hat 30 Millionen gehabt. Keine Ahnung, wie so...
Hey, wie kommt denn auf 100 Millionen?
Kannst du mir so Fantasiezahlen, was die das Gefühl haben? Also,
man schiesst einfach irgendwie... kalkuliert hinten dran. Hat die ganze Rechnung gemacht und dann am Schluss so, okay, wie viel braucht man eigentlich, damit das sich aufgeht? Fuck me.
100 Millionen und sonst entlehnen wir alle. Aber wir sagen 10 erst nachher.
Hey, wirklich, hat einfach ein Manager seinen Wunschzettel aufgeführt, was er sich alles kaufen will. Und dann hat er gefunden, okay, für das brauche ich diese Summe. Und jetzt rechne ich zurück, wie viele Spieler brauchen 100 Millionen für das, 100 Millionen will ich. Hey, ich weiss es nicht. Oder? Das Game war auch teuer, er ging 400 Millionen kosten und so. Aber gleich, es ist wirklich, krass. Auch wenn es jetzt krass. Bewertungen negativ sind, das ist ein Erfolg. Aber auch das ist nicht genug.
Concord hat auch 400 Millionen gekostet.
Fuck, das ist also ein Epic-Fact. 400 Millionen, das ist mehr als ein Hollywood-Big-Blockbuster. Ja, gut, okay, mit Marketing und alles oder einfach nur Entwicklungskosten.
Das ist heftig. Das auch ganz ansetzen.
Bei Concord war es alles, also inklusive Marketing.
Okay, okay. Und, ja, dann kommt es. Also, es kommt wirklich etwas an einem Triple A. Jetzt fange ich auch schon an.
Triple A Hollywood-Film.
Kommt ein neuer Triple A? Ah, Triple X.
Triple X. Triple X. Aber sind doch bei dir Zahlen. Also, so, wenn du sagst, so ein neuer Avengers-Film mit Marketing und Pipapo kostet auch etwa um die 400, 500 Millionen zu machen. Oder ein Superman oder was weiß ich. Also, etwa so viel kostet das Game zu. Ein grosses Game zu entwickeln.
Hey, look, ich habe die Lösung, Luca. Wir machen einfach alles mit AI, oder? Das ist die Lösung für alles, oder? Darum gibt es das Tillyverse, oder? Offenbar. Über was darf ich mich denn freuen?
Ja, du darfst dich aufs Tillyverse freuen. Tilly Norwood, unsere, nein, keine Pornoschauspielerin, sondern eine KI-Schauspielerin. Über die haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal da im Podcast geredet. Es ist erstmal so richtig der Welt vorgestellt worden am Zurich Film Festival letzten September. Und es ist nicht nur vorgestellt worden, sondern ich glaube, das, was wirklich ein bisschen so das Erdbeben ausgelöst hat in Hollywood oder zumindest unter den Schauspielenden und den Schauspielergewerkschaften, ist die Meldung, es gäbe schon Agenturen, Schauspielagenturen, die sie unter Vertrag nehmen wollen. Und das hat wirklich so ein bisschen so, holy shit, sie ist da, man muss Jobs wegnehmen. die niederländische Unternehmerin und übrigens auch Schauspielerin, wo sie erschaffen hat. Sie heißt Ellen van der Velden. Hat auch schon diverse Interviews dazu gegeben. Sehr spannend zum Lesen. Alles, was sie sagt, klingt immer mega vernünftig, hat Hand und Fuß. Also ich würde ihr schon fast alles abnehmen, was sie schön sagt.
Das, was die KI-Schauspielerin sagt oder was die echte Schauspielerin sagt, die KI-Schauspielerin erfunden hat?
Richtig, was die echte sagt, genau. Was die echte sagt über ihre KI-Schauspielerin. So Aussagen, wo alles irgendwie ein bisschen wieder so relativiert und das Gefühl hast, ja, mal eigentlich hat sie ja schon recht und so. Und dann hinterfragst du es zwei, drei Mal und merkst, das ist eigentlich hure Blendgranate nach Blendgranate, oder? Es ist wirklich so. Und in einer von deinen Interviews hat sie jetzt eben letztens gerade gesagt, wir wollen das Tillyverse, Cinematic Tilly Universe oder das Tillyverse etablieren, weil sie hat gesagt, sie hat tatsächlich schon Anfragen gehabt, Tilly Norwood, ihre KI-Schauspielerin, also das ist eine Frau, die immer gleich aussieht, sie hat Ähnlichkeiten mit der Natalie Portman oder Jennifer Connelly, so vom Aussehen her, britischer Akzent, grosse, braune Rehaugen und so weiter. Sie hat Anfragen gehabt von Studios, wo sie tatsächlich wollen, in Film einsetzen als Schauspielerin. Und sie hat die Van der Velden, die Schöpferin, hat gesagt, nein, das wollen wir natürlich nicht. Sie soll ja die Schauspieler nicht ersetzen. Sie soll in ihrem eigenen Universum leben, eben in dem Tillyverse. Das ist ein KI-Universum, wo nur aus KI besteht, mit KI-Charakteren drin. Und jeder hat seine eigene Geschichte und seinen Background und alles. Und das sei auch das eigenes Genre, sagt sie dem. Sie sagt, das Tillyverse ist wie Animation. Niemand regt sich darüber auf, dass Elsa aus Frozen irgendjemandem den Job wegnimmt. Oder? Und sie sagt, Tilly Norwood soll auch niemandem den Job wegnehmen.
Ach, ich weiss, was du meinst mit dieser Blendgranate.
Genau. Oder,
macht Sinn.
Es macht Sinn, oder? Also der Vergleich, es tönt schon mal super, aber eigentlich der Vergleich hinkt ja schon, weil sie redet von der Elsa, aber Animation an sich als Genre ist ja nie eine echte Konkurrenz zu Live-Action oder zu echten Schauspielern positioniert wurde. Die Elsa hat keinen eigenen Agent, sie gibt kein Interview, sie hat keinen Instagram-Account, wo sie von ihrem Tag erzählt und ihren Eindruck...
Wäre aber geil.
Du wirst schon schauen.
Also, wenn du auf Instagram gehst, so von der Tilly, ihr Account, es ist wirklich sehr surreal. Es ist wirklich, wie sie darüber redet, über wie alle Menschen sie hassen. Und wie sie das aber alles ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt und ein bisschen so selbstironisch auch. Also du merkst wirklich so, Tilly soll ja wirklich als echter Mensch wahrgenommen werden. Nicht als Charakter aus einem Film wie Elsa. Tilly soll als echt, nur weil sie jetzt in einem KI-Film ist, heisst das nicht, dass sie wegen dem anders wahrgenommen wird. Und Van der Velden hat auch schon gesagt, sie hofft, dass Tilly eines Tages Scarlett Johansson von der KI-Branche wird. Also eben so viel zum Thema nicht ersetzen. Sie soll mit der Scarlett Johansson in Konkurrenz treten, nicht mit der Elsa. Also, kommt schon das, oder?
Ich muss das einfach doch abstellen. Das ist doch einfach krass. Ich meine, die Menschen haben doch keinen Nutzen von dem. Es ist doch unglaublich.
Nein, also der Nutzen ist, und das ist dann ihr nächstes Argument, wo die Van der Velden kommt, wo tatsächlich auch stimmt, muss man sagen, dass KI natürlich viel schneller und günstiger ist. Und sie sagt, hey, Tilly Norwood, man kann viel über sie sagen, aber sie wird in ein System geboren, ins Hollywood-System hinein, wo ja schon krank ist. Ich muss jetzt das auch ganz klar sagen. Tilly Norwood ist jetzt nicht die, die alles zum Einsturz bringt, sondern es ist schon, das System ist schon am Anschlag. Es Kosten, wir haben es jetzt gerade gehabt, Produktionskosten explodieren. Die sind in den letzten Jahren. Einen grossen Film zu produzieren mit Marketing rundherum herum kostet 400, 500, 600 Millionen Dollar, um das reinspielen muss. Jeder Blockbuster ein Hit sein. Und die Leute gehen aber gar nicht mehr wirklich ins Kino, weil du hast ja nebenbei noch Streaming und Streaming ist daheim eh viel bequemer und das Kinofenster wird immer kleiner und wenn ich dann ins Kino mal gehe, dann kostet mir Eintritt, Getränk, Popcorn gleich viel wie ein Monat Netflix, oder? Also das ist auch alles schon völlig kaputt und dann hast du noch all die verschiedenen Branchen, eben CGI-Branche, das haben wir auch schon aufgehört, die Spezialeffektbranche, die Leute werden dort auspresst wie Zitronen.
Ich wollte sagen, weißt du, auch mit den Writers, die so demonstrieren sind und streiken, weil sie eben auch nichts mehr verdienen und so.
Genau, oder? Also die ganze Branche ist völlig einerseits, auf der anderen Seite explodieren die Kosten völlig, auf der anderen Seite sind die Einnahmen so unsicher wie noch nie, wegen dem Streaming-Zeitalter auch. Und ich glaube, das hat wirklich ganz einen grossen Umbruch herbeigeführt. Und gleichzeitig, was machen die Studios? Oder? Sie geben viel Geld aus, machen nur noch Filme, wo sie das Gefühl haben, ja, das Risiko ist klein. Also Sequels, Prequels, Franchises, es kommt nichts mehr Neues, nichts mehr Originelles. Sachen wie A24, wo sie machen, wie Marty Supreme, wie es Everywhere, Everything, All at Once und so Zeugs, das ist die Ausnahme. Die Studios gehen immer weniger Risiken ein. Und jetzt kommt die Wanderwelt und sagt, hey, look, gerade für Studios, die sonst nicht so viel Budget haben und nicht so viel Geld, aber spannende Ideen, kommt jetzt mit KI eine Möglichkeit, die Vision, die sie haben, die Filme, die sie machen wollen, für wenig Geld umzusetzen. Und damit wird wieder Diversifikation im Kino gefördert. Man kann wieder mehr Risiken eingehen, wenn ein Film nicht mehr 300 Millionen kostet, sondern, keine Ahnung, nur noch 50 Millionen. Und dann gehst du mal ein Risiko ein. Und wenn das ein Flop ist, hast du nicht 300 Millionen ins Sand
gesetzt. Aber weißt du, der Witz ist einfach, dass ich so etwas sagen kann. Und dann ist der Punkt, wo man Geld spart, ist bei den Leuten. Und ja, die Leute, die brauchen ja Geld zum Leben. Die muss man doch gar nicht sparen, das ist doch gar nicht der Punkt. Das kann doch nie die Lösung sein. Ah cool, wir können einfach Menschen sparen. Und wem haben wir geholfen mit dem? Nur dann wird ein paar wenige, die dem scheiß Film verdienen. Das ist so dumm, wirklich,
genau, Überlegung. Absolut, das ist eben sind die Blendkarten. Alles, was sie sagt, tut einerseits vernünftig und auf der anderen Seite dann wieder widerspricht sich völlig selber. Sie sagt, AI, Tilly soll im Tillyverse sein, das ist ein eigenes Genre, wir wollen immer Jobs wegnehmen. Aber wenn du sagst, in der ganzen Produktionskette tue ich dir dein Budget um 30%, 40%, 50% senken mit AI, dann ist das ein fucking riesiger Stiefel im Türspalt, den du schon mal rein tust. Und es fängt mal da mit einem Establishing-Shot an, da mit einem grossen Shot. Das wird dann irgendwann mal eine Nebenfigur, die man setzt, irgendwann mal eine Hauptfigur. Hundertprozentig. Auch wenn sie jetzt sagt, nein, das wird niemals der Fall sein. Hundertprozentig. Es wird immer mehr und mehr und mehr und mehr. Es sind immer kleine, einzelne Schritte, die alle für sich eigentlich relativ rational und vernünftig tönen. Aber irgendwann einmal landen wir am Punkt, wo man dann wirklich alles ersetzt. Und
Was sagst du, dann haben wir den ersten von diesen Filmen?
Also, du meinst so richtig
Blockbuster? Ja, oder einfach
also eine Serie oder einen Film,
wo mit AI Schauspieler in der Hauptrolle, wo auch okay ankommt, wo einfach okay geschaut wird.
Ich weiß nicht, ob das noch lange entfernt ist. Ich weiß nicht, ob man davon. Also, weißt du, wenn heute über das redest, ich habe auch schon im Büro oder auch mit Kollegen. Wir sind alle noch so von der Schule, sage ich mal. Ja, nein, du siehst sie. Also, Tilly hat jetzt erst gerade das Musikvideo rausgebracht. Ein absolut dystopisches Musikvideo, wo sie singt darüber, wie AI is not the enemy, it's the key und so Zeugs.
Also,
wirklich. Nein, also, don't be left out, don't fall behind, build your own and you'll be free. We can scale, we can grow, be the creators we always known. Hey, ich weiß nicht, ob das Satire ist oder wirklich ernst gemeint.
Rage, baby.
Hey, ohne Scheiß, es ist wirklich krass. Und so Zeugs. Wir leben noch in einem Zeitalter, wo wir uns noch, ich sag mal, zum nicht überheblich tönen. Wir wissen noch, was echt ist. Ja. Wir wissen noch, wie sich Echtheit anfühlt und wir wollen das. Und wenn du uns, also heute, wenn du heute Leute fragst, 80% der Menschen werden sagen, nein, ich will keinen AI-Slop, ich will keinen AI-Film im Kino schauen. Wenn ich die Wahl habe zwischen Dune und Tilly Norwood in keine Ahnung was, dann gehe ich Dune schauen. Oder? Wir sind noch ganz klar so. Aber die nächste Generation, die jetzt schon mit dem AI-Slop aufwächst, wo mit all denen, eben, du hast ja letztens in TikTok, was da dir alles auftaucht und sogar wir haben Mühe, das zu unterscheiden. Für uns ist das aber immer noch etwas Krasses. Die Generation, die jetzt damit aufwächst, wird nichts anderes kennen. Die wird sich nicht darüber aufregen. Die kennt die Aufregung gar nicht. Für die wird das wie normal sein. Und ich weiß nicht, wie lange es dauert, ob es 5 oder 10 oder 20 Jahre sind. Aber irgendwann einmal, für die nächste Generation, ist das einfach normal. Es gibt gar keinen Grund, sich aufzuregen. Und für die wird dann auch der Widerstand, einen KI-Film im Kino zu schauen, viel kleiner sein als für uns.
Falls es dann noch Kinos gibt.
Guter Ivan. Oder halt streamen, oder? Aber wisst ihr, was ich meine? Oder? Also es ist so, wir sind noch so... Ich habe einen Beitrag geschrieben, wo ich geschrieben habe, unsere Aufregung ist ein kleines Auslaufmodell. Wir werden uns noch alle aufregen, glaube ich, bis so lange wie wir leben. Aber die nächste Generation nicht. Und die übernächsten noch weniger. Und für die wird es einfach normal sein.
Ich muss sagen, das mag sein, wirklich. Das ist absolut möglich, dass das so ist. Aber ich bin nicht ganz sicher. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass dir die KI-Dinge einfach nicht die Persönlichkeit geben, die du von Menschen bekommst. Kann man aber gleich vorstellen. Respektive, das ist die Hoffnung, oder?
Das ist die Hoffnung. Und für uns wird das immer so sein. Ich glaube, für uns wird das immer so sein. Aber für jemanden, der im Kindheitsalter schon mit diesen Sachen aufwächst und ja, das Hirn darauf trainiert wird, dass das normal ist und nicht etwas Komisches oder anderes.
Ich frage mich dann halt, wie das so ist, wenn man da ja immer sehr als Vorbild nimmt, da schon mal coole Schauspieler sieht und so, man eifert denen nach, man geht also Previews von Filmen, geht die Schauspieler anschauen in echt und so, das ist so immer so, man will doch die so wie sehen und spüren. Und ja, da fällt dann wie alles weg.
Ja, Geld,
aber nein, selber nicht, aber weißt du, so in Hollywood, dort, wo du das kannst, also das wie so Detail hey, auch wegfällt.
Im Televerse wird es auch das geben. Das ist ja das. Im Televerse haben die alle ihr eigenes Leben, ihre Backstory, ihre Aufs ja, und Abs. Und, also, weißt du, mit Televerse meint sie nicht einfach nur, der Film spielt im Televerse, wie es ein Marvel-Film im MCU spielt, sondern das Televerse ist ihre Welt, wo sie leben.
Und
innerhalb von dieser Welt machen sie Film. oder eine Musikkarriere. Oder das. Oder sie sieht Televerse als eben das Universum, wo nicht nur einfach
Televerse. So ein riesen Sims-Spiel.
Genau. Und die einen werden Musikerinnen, die anderen werden machen Mode und sind Ikonen und K-Pop.
Nein,
und
das geht nicht, Luca. Burn it all down! Burn it down!
Wir sind das eigene Genre. Wir haben niemandem den Job weg. Wir sind das eigene Genre.
Du musst alles niederbrennen. Das geht sich einfach nicht.
Das ist unglaublich.
Komm, wir müssen zu etwas Positiverem übergehen.
Ja, bitte.
Komm, wir springen im Big Screen, wo es zumindest jetzt noch... von Menschen gemacht wird.
No. Play the Pac Tones.
Film und Serien auf dem Big Screen.
One Piece, die zweite Staffel, ist angelaufen. Und eben, nur mit Menschen. Schön, oder? zumindest wird mir das... Habe ich das gelesen, dass es Menschen sagen? Vielleicht ist das alles Lügen. ich weiß nicht, wie... genau, was kann sie? Luca, du hast schon geschaut, die paar Folgen.
Jawohl, ich habe bis gestern noch am 1 am Morgen, habe ich noch rein, dass ich wirklich 5 Folgen haben können reinstellen, 5 von 8 Folgen. und vielleicht noch zu mir noch kurz. Ich bin nicht mit One Piece aufgewachsen. Ich bin zwar ein Kind von den 90er Jahren, aber für mich war so Anime gewesen, so Dragon Ball vor allem. Später noch so Pokémon, Digimon war recht lang aktuell gewesen und vor allem so die Fußball-Animes zu Baza. Das habe ich geliebt. Das habe ich hinterher und rückwärts geschaut. One Piece, ich bin jetzt nicht mit One Piece aufgewachsen und ich kenne darum den Anime selber auch gar nicht oder die Mangas. Und das ist, glaube ich, für mich ein bisschen auch ein Luxus, wenn ich so ein bisschen die Reaktionen der Fans sehe auf die zweite Staffel, dass ich nicht den ständigen Vergleich im Kopf habe, wenn ich One Piece schaue, dass ich immer mir im Kopf habe, oh, ist das jetzt besser, schlechter, anders als der Manga oder so. Ich kann es einfach geniessen und es stört mich nicht. Und für mich ist klar, die zweite Staffel, also die erste, habe ich müssen sagen, wo ich sie geschaut habe, mag ich. Habe ich eine coole Welt gefunden, hat mich neugierig gemacht auf die Welt. Habe dann ein paar Folgen tatsächlich auch verschaut vom Anime, aber irgendwie das Tempo ist nicht so. Man merkt, es ist ein bisschen älter, oder? Die ersten Folgen sind. Was sind das? Es ist schon ein bisschen älter. Und
aber es gibt nur etwa 1000 Folgen, oder?
Genau, es gibt nur etwa 1000 Folgen.
Das ist kein Witz, oder? Gibt es so viel, oder?
Ja. Die
sind immer noch irgendwas.
Ja. Ja, also die erste Staffel, jetzt kommt die zweite.
Ja, genau, das war die erste Staffel, hat der Oda gesagt, der Manga. Jetzt fängt die zweite Staffel an, nach über 1000, keine Ahnung wie viel.
Aber was ein alter Schritt.
Ja, und die erste Folge, also die erste Staffel habe ich mögen. Die habe ich gerne gehabt, hat mich neugierig gemacht. Und die zweite Staffel, muss ich jetzt wirklich sagen, die liebe ich. Ich finde die super.
Yes.
Ich bin mega begeistert. Weil, was macht die zweite Staffel vor allem anders? Sie macht die Welt viel, viel grösser. Gerade im Vergleich zu der ersten Staffel finde ich, jetzt die erste Staffel fühlt sich viel mehr wie ein Auftakt an, wie ein Prolog von der eigentlichen Handlung. In der ersten Staffel ist es jede Folge ist eigentlich mehr oder weniger gewesen, ich treffe jemanden Neues und der kommt dann, wird Teil von meiner Crew und in dieser Folge oder zwei Folgen, je nachdem wie lang, sehen wir ein bisschen die Backstory von diesem Charakter. Und es ist noch nicht so krass und also es ist schon recht fantastisch und so, aber es ist eigentlich noch relativ gezähmt, wenn man das jetzt mit der zweiten Staffel vergleicht, wo die Piratencrew tatsächlich auf die Grand Line kommt, wo ja die grosse Story eigentlich spielt, wo der Piratenkönig von damals, der Goldie Roger, das legendäre One Piece irgendwo versteckt hat. Und wer das One Piece findet, der findet Reichtum, Ruhm und Macht und was weiß ich noch alles.
Was ist One Piece?
Das weiß man eben nicht.
Das weiß man nicht.
Weiß man nach 1100 Folgen.
108 Folgen.
Das ist so ein Kleid.
Nein, das, ja, vielleicht. Man weiß es nicht. Man weiß es bis heute noch nicht, was das hure One Piece ist. Man weiß nur, es ist eigentlich, wie sagen wir dem? Es hat einen Namen. Es fällt mir jetzt gar nicht die Rabbit-Pfote oder so etwas. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, jetzt sind wir auf dieser Grand Line drauf und jetzt werden wirklich die Welten werden crazy, Charaktere sind so exzentrisch wie noch nie, es ist bunt, es ist farbig, es hat Action, die Teufelsfruchtkräfte endlich mal richtig gezeigt. Das ist auch etwas Cooles in dieser Welt, es gibt Teufelsfrüchte, jede Frucht gibt eine einzigartige Fähigkeit, unser Hauptcharakter, der Ruffy, der hat die Gum-Gum-Frucht, darum ist er so ein gummiger Mensch und kann sich gummig machen. Die einen werden zu Rauch, die anderen können Nasenpopel nehmen und aus dem Bomben machen. Und die einen können ihr Gewicht verändern, die anderen können ihre Körperteile auseinanderfliegen. Es ist wirklich...
Oh, der Clown, ja.
Clown, das ist völlig crazy. Und der Nachteil, alle haben bekommen eine Spezialfähigkeit. Der einzige Nachteil ist, du kannst nachher nicht mehr schwimmen. Sobald du ins Wasser gehst, wirst du quasi wie ein Stein. Gehst einfach
das ist so runter. Random.
Es ist random. Aber es macht es natürlich spannend, weil es ist eine Piratenserie, die natürlich nicht nur auf Inseln, sondern auch auf dem Wasser stattfindet, mit Schiff und alles. Und du hast all die Früchte essen, haben zwar eine unglaublich mächtige Fähigkeit, aber der Trade-off, dass ja, wenn du im Wasser landest, bist du tot. Also es macht es wirklich wieder zu Text und es wieder ein bisschen auf. Das macht die Welt halt auch ein bisschen reizvoller und spezieller.
So bei den geilen Systemen, wie die Games. Du musst einfach immer runterrühren. Du musst gar nicht mit den Kämpfen, nur runterrühren, dann ist
es dann macht es so einen geilen Kick. Nein, ich finde die zweite Staffel dort durch wirklich, es gab weniger um Charaktere. Die Charaktere selber haben jetzt nicht mehr irgendwie mega Tiefe, aber du merkst einfach die Chemie von der Crew. Es ist eine Familie, die zusammen wachsen, sie kabbeln miteinander, sie streiten, also sie wollen sich wieder versöhnen. Das geht und das ist wirklich so, die Chemie stimmt uhuere und dreht auch die Serie mega. Aber es geht jetzt nicht mehr irgendwie gross um Character Arcs in der Serie, sondern wirklich einfach um das grosse Abenteuer auf dieser Grand Line.
Also ein bisschen schon, finde ich, und das ist ja das Schöne. Also es wird immer so ein bisschen reingestreut, so Vergangenheiten von den einzelnen Charakteren und so Flashbacks, die sie mal wieder haben, wenn irgendetwas passiert und so. Aber du weißt es wie schon aus der ersten Staffel, kennst du sie schon ein bisschen besser. Und da fühlst du dich ein bisschen mehr verbunden, wenn wieder irgend so etwas passiert. Und ohne, dass man muss gross was erklären dazu.
Ja, voll. Mhm. Klar. Ja, eben. Wenn in der ersten Staffel hast du halt wirklich teilweise ein oder zwei Folgen, weißt du, wie der Nüssop Teil von der Crew wird, warum er immer lügt, was sind die?
Ja, dort wird es gross und breit erklärt.
Oder dort wird es gross und breit, geht es wirklich um den Charakter. Dafür ist halt Serie selber relativ, ich sag mal, die Fischmenschen sind noch fast das Exotischste an der ganzen ersten Staffel gewesen. Und das ist in der zweiten Staffel sofort mit allem auf einem eingedrescht, was Fantasy ist, was piratisch ist, was exotisch ist. Und das macht schon etwas aus. Also es ist schon für mich jetzt doch noch mal geiler geworden.
Und jetzt du kennst ja weder Mangas noch Anime. Wie hast du es gefunden, dass so viele neue Charaktere so vorgestellt und reingestreut werden? So überfordernd oder findest du es so ein guter Pace gewesen?
Ich habe es nicht überfordert. Okay. Für mich ist es gut. Vielleicht auch wegen der Laufzeit. Finde ich auch noch schön zur Abwechslung, dass mal wieder eine Serie rauskommt, wo jede Folge fast eine Stunde geht und nicht irgendwie 20 bis 30 Minuten. Dadurch habe ich das Gefühl, hat eigentlich jede Folge genug Zeit gehabt, um auch neue Charaktere zu etablieren. Ich finde, das ist eben part of the fun in der zweiten Staffel. Dass es wirklich jetzt mehr passiert, mehr geht, mehr Pace hat, dass es wirklich crazy wird. Und sie sagen ja alle auch in der ersten Staffel, oh, warte nur, wir sind jetzt da zwar noch im normalen Ozean, da ist jetzt alles okay. Wenn du das Gefühl hast, das sind jetzt schon krass gewesen, warte nur, bis du mal auf der Grand Line bist, dort geht es dann mal wirklich ab und so. Und jetzt bist du auf der Grand Line und ja,
es Mann, geht es ab.
Das ist wirklich geil. Das ist das Versprechen, das eingelöst wird.
Ja,
mir gefällt einfach immer noch, ich habe mir den Trailer angeschaut nebenbei und finde einfach die Kostüme immer noch so schrecklich.
Sie sind halt so Cosplay. Aber ich
sieht so billig aus.
Es stimmt nicht. Das habe ich bei der ersten Staffel auch wirklich, hat mich ein bisschen gestört, dass alles ein bisschen Cosplay-mäßig aussieht und nicht so real. Das hat mich jetzt in der zweiten Staffel irgendwie weniger gestört. Vielleicht,
ja, ich finde vor allem, man gewöhnt sich daran und ich finde auch, weißt du, es ist so ein bisschen part of the game, weil es ist alles so surreal und komisch und wenn man es halt so ein bisschen aus den Mangas kennt, was auch, ich finde den Zeichnungsstil schon, finde ich schon sehr speziell. Und ich finde, dann hat sie auch so einen speziellen Filmstil genommen.
Ich finde eigentlich eben, Trailer sind so upbeat, so bunt und fröhlich aus irgendwie. Also ich finde es eben recht ansprechend. Und ich finde den Manga, ich kann den nicht schauen, ich finde den schrecklich.
Also den Anime kann ich eben auch nicht schauen. Aber,
das ist wirklich gar nicht mein Stil, den mag ich gar nicht. Aber vielleicht schaue ich wirklich mal rein. Ich habe keine Zeit, Mann.
Der Soundtrack, es macht richtig, also der Soundtrack haut richtig rein. Ich bin jedes Mal voll wieder im Abenteuer-Feeling. Wenn
ja, und es macht alles so gut in Laune, gerade weil der Ruffy einfach immer so überexcited ist bei allem. Egal, ob er jetzt gerade am Chillen ist oder am Kämpfen oder kurz vor dem Sterben. Er ist einfach immer voll bei guter Laune. Ich finde es großartig. Es steckt so an.
Gute Einstellung.
Gell?
Ja. Also, das ist One Piece, zweite Staffel auf Netflix, oder?
Genau.
Alright, das kommt dann. Mal schauen, ob das nächste, was wir haben, auch so positiv wird. Darum gehen wir da wieder unsere Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Marathon, der neueste Extraction-Shooter von Bungie. Also nicht, dass sie schon mal einen hatten, einfach das neueste Game von ihnen und einen neuen Extraction-Shooter. Das ist ja der neue heiße Shit seit ein paar Jahren. Du, Domi, hast schon länger gezockt. Ich habe nur in der. Wie hat's geheißen? Server Slam.
Server Slam.
Ich habe jetzt reingespielt.
Was gratis ist gesehen, dieses Wochenende, oder?
Ja, und ja, wie findest du es?
Easy. Jetzt nicht, also nicht irgendwie überragend, aber ich glaube, ich bin jetzt auch nicht jemand, der mega, mega, mega auf das Extraction-Dings abfährt. Also für die, die es nicht kennen, Extraction-Shooter, wie erklärt man das einfach? Du gehst in eine Spielwelt. Du musst eine Waffe ausrüsten, irgendwie Panzerung ausrüsten, was auch immer, Munition mitnehmen. Und du musst dann in dieser Spielwelt möglichst viel looten, also möglichst viele Items sammeln, seltene Sachen sammeln und probierst dann wieder von dieser Spielwelt zu entkommen. Und das Problem ist, wenn du das nicht schaffst, dann verlierst du alles, was du bei dir hast. Also es ist immer so, Risk und Reward, musst du immer so ein bisschen abschätzen. Wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Abhauen? Und sollte ich vielleicht gleich noch ein bisschen bleiben und etwas Seltenes sammeln, dass ich es dann in meiner Sammlung hatte? Oder? Und das, ich weiß nicht, ich finde es geil, wenn es klappt, aber ja, wenn es halt stirbst. Und Marathon ist am Anfang huere hart, finde ich. Ja. Also nicht nur, du spielst nicht nur gegen andere Spieler, sondern halt auch gegen computergesteuerte Gegner, so Roboter, wo man laufen und die sind teilweise huere krass drauf. Also du hast du hast teilweise nicht gewusst, ob du gegen einen Gegner spielst, also einen menschlichen Gegner spielst oder ob es ein NPC ist.
Also das ist ja noch, genau, ich finde auch, also ich finde das Design super geil, aber das können wir vielleicht noch einmal reden, aber genau, es ist so die, ja genau, aber die Gegner sind so Menschen, Roboter mit so komischen futuristischen Sci-Fi und du erkennst nicht, ist jetzt das ein Mensch, einfach weil du gar nicht weißt, wie die aussehen oder die ähnlich aussehen. Und eben am Anfang bist du auch völlig überfordert, du kannst nichts lesen. Also, weißt, du siehst nicht den Gegner, ist es ein schwerer Gegner? Weißt du, im Arc Raid, so als Gegensatz, bin ich am Anfang auch, bist du einen Nipfel gecheckt und musst mal lernen, welche Drohne kann man einfach mal abschiessen und dann merkst du, okay, kannst keine einfach so geschwind anschiessen. Das ist, aber da ist irgendwie, du stirbst sehr schnell. Also, hast du das Gefühl, es ist so ein bisschen. Geht schon immer so in die Hardcore-Ecken rein.
Ja, und darum eben, am Anfang kann es recht frustrierend sein und ich habe es aber so ein bisschen probiert dran zu bleiben und dann irgendwann hat es den Klick gemacht und dann habe ich auch mehr Runs erfolgreich geschafft, also erfolgreich können exfiltrieren, wie das so schön heisst und meine Truhe mit wertvollen Sachen füllen und wenn es so langsam vorwärts macht, dann ist es auch cool, aber eben, es ist definitiv ein schwerer Einstieg und genau, du hast das Design vorhin schon angesprochen, das finde ich mega geil und allgemein die Spielwelt, die drin spielt. Marathon war ja ursprünglich eine Trilogie, die Bungie in den 90er Jahren gemacht hat, die für Mac ist rausgekommen, lustigerweise.
Geil.
und das waren aber Singleplayer-Spiele und jetzt haben sie sich entschieden, die Welt wieder zurückzubringen, aber halt in einem Extraction-Shooter. Und die Prämisse ist, es ist so eine menschliche Kolonie auf einem fremden Planet und irgendetwas ist schiefgelaufen auf dieser Kolonie und deine Aufgabe ist es halt dann, dort runterzugehen auf diesen Planet und die Ressourcen, die halt sie übrig gelassen wurden, dort zu sammeln und wieder aufzubringen und das ist so die Story hinter dem Ganzen und es ist schon cool, ab und zu entdeckst du dann auch Sachen, wo dir so ein bisschen Hinweis geben, was passiert ist. So, dann kannst du selber zusammen puzzeln, was da schiefgelaufen ist auf dieser Kolonie und ich finde eben die ganze Welt und das ganze Design finde ich super geil, weil es sieht so unüblich aus für Shooter. Es ist irgendwie so grau, Neonfarben und einfach alles so überstilisiert irgendwie. Und
Design ist unglaublich geil. Ich finde, das ist, ja. Ich schaue mir gerade kurz, wie das aus 1994 das Marathon aussieht. Und ich glaube, also das ist garantiert einfach ein Doom oder Quake. Was ist 94? Doom vermutlich. Das ist irgendein Doom-Klon. Also das
ja, voll. Es geht,
es genau so aus wie so Doom. Ja. Urlustig, ja.
Ja.
Nein, also das ist auch, das Design ist. Also klar, es muss einem gefallen. Aber
und die Musik. Die Musik ist auch ja, geil. Es ist so. Einfach so, es klingt wie nichts anderes, ja. Was es gibt irgendwie. Es ist, ich finde, da haben sie wirklich eine geile Arbeit geleistet und ich habe einen Beitrag geschrieben, ich finde es echt schade. Kann ich die Welt jetzt nur in diesem Extraction-Shooter anschauen und nicht irgendwie in einem Singleplayer-Erlebnis, weil ich fände es super geil, einfach dort durchzulaufen und selber in meinem Tempo zu erkunden, was passiert ist und halt nicht irgendwie 20-minütige Runs und wie lange auch immer das sie gehen und mit Mitspielern und so.
Ich habe gerade übrigens fragen, es klingt nach einer mega spannenden Welt, weil eben, was ist passiert? Und dann habe ich fragen, gibt es irgendeine Singleplayer-Kampagne, die das erklärt, die Story? Oder?
Nein, es ist halt wirklich, es wird alles durch das Live-Service-Modell erzählt. Ja. Du bekommst immer nur so kleine Story-Fetzen und oder es ist halt alles darauf ausgelegt, dass die Geschichte über Monate und Jahre hinweg erzählt wird. Es wird dann Events geben, wo dann bestimmte Sachen passieren und dann mehr erfährst und so.
Aber du müsstest das auch vieles einfach nachlesen. Oder?
Das
ist wie bei diesen all die Bungie-Games. Ich finde immer, die spannendsten Teile von der Geschichte müsstest du irgendwo irgendwelche Logs und so nachlesen. Ich finde, das ist einfach
ein Kack-Art. Ja, genau. In Menüs schaltest du dann irgendwelche Textwände frei, wo du müsstest gehen. Und, obwohl ich die Welt sehr geil finde, habe ich dann irgendwie auch keinen Bock, zwei Seiten in so einem komischen Menü zu suchen und nachzulesen, was jetzt genau der Hintergrund von dem Gebäude ist, das ich da gefunden habe. Yeah. Ich finde es so schade, so eine geile Welt kreiert und dann wird so in einem Extraction-Shooter verschwendet. Aber nein, ich glaube, wer auf das Genre steht, sicher ein cooles Spiel. Was ich mich noch gefragt habe, du hast ja Ark Raiders viel gespielt, Phil. Dort ist es ja so ab und zu, dass wenn du auf andere Spieler triffst, dass du nicht unbedingt abknallst, sondern dass du mit ihnen zusammen schaffst, oder? Yeah. Das ist ja, in Marathon ist es überhaupt nicht so. Wenn du andere Spieler siehst, dann wird der abknallt. Es gibt gar keine Diskussion.
Ich habe mich auch gefragt, wieso eigentlich? Also gut, einerseits will ich es nicht erkennen und im Ark Raiders ist es halt, das sind Menschen und dann gibt es Roboter. Also,
dann kannst du mich klar unterscheiden, das ist jetzt okay.
Und die Roboter sind halt wirklich auch eine krasse Bedrohung und es bringt dir irgendwie auch nicht so viele Menschen umzubringen. Darum, ich glaube, hat sich das dann wie so etabliert. Und da, genau, der ein Grund ist, dass ich gar nicht zuerst checken. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist alles viel nervöser, dass du einfach auch, ey, wenn da ein Mensch sieht, muss ich wegballern. Und Knarren sind natürlich auch huere geil. Also generell, da ist das Ballern hat einen viel höheren Stellenwert, habe ich das Gefühl, als im Ark Raiders.
Ah,
wo es wirklich auch viel ums Looten geht. Und eben, Knarren sind natürlich, also das ganze Ballern ist natürlich super. Also das
fühlt sich super, das macht einfach. Bungie halt schon super. Das können sie.
Aber eben, hey, Interface, haben sie wirklich auch gefunden, Ark Raiders ist kompliziert. Hold my beer.
Hey, das ist huere schlimm. Eins von den schlimmsten. Es sieht auch huere schön aus, so die Menüs und so, also mega stylisch. Aber der ist definitiv Style über Funktion priorisiert. Also du kommst nicht draus bei diesen Menüs. Du musst irgendwie dreimal durchklicken, dass du etwas bekommst, wo eigentlich so, also es macht wirklich keinen Sinn, die Wege. Erinnert mich teilweise an unser Backend, wenn wir irgendeinen Beitrag produzieren. Nur, dass es hier noch komplizierter ist. Und auf Konsole, das habe ich schon gesagt, Phil, macht das Ganze noch viel schlimmer, weil du navigierst mit einem Cursor die ganze Zeit. Und wenn du auf PC mit einem Cursor navigierst, mit der Maus, ist es ja noch etwas, aber wenn du auf der Konsole mit dem Analogstick mit einem Cursor navigierst durch die Menüs, das macht es einfach noch tausendmal schlimmer.
Ist das nicht in Destiny auch schon so gewesen? Das habe ich dir, glaube ich, auch schon weird gefunden. Dass man das so
und der Cursor ist super langsam, weißt du?
Das verstehe ich nicht.
Auch beim Looten nervt, oder? Beim Looten brauchst du den Cursor manchmal schon, um diese Sachen herverschieben, dort herverschieben. Und wenn du es dann mit dem Analogstick machst, ist es einfach schrecklich.
Und vor allem, genau, das Game ist am Anfang, weißt du, läufst du die knallbunte Welt und du weißt gar nicht, was ist überhaupt, mit was kannst du überhaupt interagieren.
Nein, ja,
und dann lootest du
etwas, so bunt ist,
dann hast du irgendwelche kryptischen Items, die du nicht erkennst. Und da hat immer einen Gegner rum und so. Und in dieser Zeit musst du dort drüber hoveren und Beschreibung lesen, was ist das überhaupt. Und das ist einfach so, du fängst schon, also am Anfang irgendwie
das ist ja auch eine harte Einstellung.
Ich habe schon Aggressionen über Instant.
Hey, und ich bin wirklich, als ich es gespielt habe, die ersten paar Mal, noch bin ich irgendwann im Menü gewesen, und ich habe wirklich mehrere Minuten gehabt, bis ich kann spielen, weil ich einfach, ich habe wirklich den ganzen Rahmen abgesucht, habe alle Menüs angeklickt. Wie kann ich spielen? Wo muss ich Play drücken? Ich habe wirklich gedacht, hey, schau jetzt, ich schaue jetzt wirklich in ganz Ruhe, ich schaue da ist es nicht, das Menü macht das. Ich habe wirklich gedacht, spinn. Und ich weiß nicht, wie du irgendwie schaffst du es denn, aber es ist so, das kann doch nicht sein, ich muss so lange überlegen, zum Play drücken. Es ist
so, eben so etwas Simples.
So oder basic.
Das kann nicht sein, dass es schwierig ist, herauszufinden.
Aber,
ja, ich bin gespannt, ob es so das Publikum wird finden. Aber aktuell ist es bei Steam, jetzt gerade in dem Moment, wo wir es aufnehmen, am 10.40 Uhr am Morgen, ist es bei 20'000 Spielern. Der 24-Stunden-Peak ist bei 60'000 Spielern. Eben, es ist sicher auch auf PlayStation ist sicher auch noch recht beliebt. Das heißt, Steam ist nicht das komplette Bild, aber eben trotzdem so ein guter Indikator. Dass es ist,
ein Arc Raid,
ist kein riesen Misserfolg, aber
haben,
es ist jetzt...
Arc Raiders wird immer noch viel mehr haben, vermutlich jetzt.
Arc Raiders ist bei 53'000 im Moment und der 24-Stunden-Peak bei 160'000 auf Steam.
Also ich habe das Gefühl, sie stellen es vermutlich nicht gerade ab. Also es ist,
ja, genau, das habe ich auch das Gefühl. Ja.
Weil ich habe das Gefühl, jetzt kann man schon vorstellen, dass es so ein Slowburn ist, wo einfach eben gerade die Hardcore, die Leute spricht es an, weil Escape from Tarkov, nehme ich an, wird jetzt auch nicht irgendwie 100'000 von Leuten angesprochen haben, aber es ist klar, Bungie, das ist das grösste Ding. Würdest du
vielleicht ein bisschen mehr erwarten.
Die müssen vermutlich auch mehr rausholen. Ich bin wirklich gespannt. Aber ich spiele es sicher auch noch. Ich finde, es einfach keine Zeit momentan. Aber es sieht
das. Ja, ich glaube sicher auch noch bis zum ersten Event. Aber das wird, glaube ich, Ende März wird dann eine neue Map freigeschaltet, wo so ein bisschen die Geschichte vor der ersten Season nachher in dem... fertig erzählt wird. Ich glaube, das würde man sicher auch noch anschauen und er würde ich wahrscheinlich irgendwann abhängen. Aber nein, ist cool. Ich hoffe, dass es erfolgen wird und dass vielleicht nachher noch mehr Spiele in diesem Universum erscheinen und das vielleicht noch ein bisschen mehr ausnutzen können als im Extraction-Shooter.
Was kostet es eigentlich? Es ist ja kein Vollpreis.
40.
Eben, das ist auch...
Ich glaube, es gleich wie Arc Raiders, oder?
Ja. Finde ich einen okay Preis. Finde ich okay. Ja. Also, Marathon auf PS5, Xbox Series und PC. Dann schauen wir mal, eben, wie lange der Schnuff hebt. Ja, dann wäre es von dieser Folge. Danke fürs Mitmachen und fürs Zuhören. Bis in einer Woche. Tschüss miteinander.
Ciao, ciao.
Tschüss.